Wir machen weiter in unserer Predigtreihe Unerwartet und heute mit dem Untertitel Unperfekt. Unperfekt. Und ich steige einfach mal mit einer Frage ein. Wann war das letzte Mal, dass du einen Tag erlebt hast, den du als perfekt beschreiben würdest? Jetzt außer natürlich hier Gemeindemitglied zu werden. Ich meine die anderen Tage. Die anderen perfekten Tage. Wann hast du einen perfekten Tag erlebt? Ich lasse mal kurz Zeit, dass die Ehemänner ihren Ehefrauen ins Ohr flüstern können, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Aber vielleicht war es ja ein ganz anderer Tag. Vielleicht war das ja ein perfekter Tag, zum Beispiel auch, als du deine Lego-Ritterburg unter dem Weihnachtsbaum gefunden hast, als du ein Kind warst. Oder die Playstation. Oder als dein Crush ja auf dem Zettel "Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht ja" angekreuzt hat. Oder als du dein Abi-Zeugnis in den Händen gehalten hast. Oder als du geheiratet hast. Oder als du diese ersehnte Beförderung bekommen hast. Oder dieses wichtige Gespräch im Job positiv abgeschlossen hast. Oder als der Hausbau endlich abgeschlossen war und ihr als Familie einziehen konntet. Vielleicht war das der perfekte Tag. Oder als du im Urlaub eine Gipfelbesteigung gemacht hast bei schönem Wetter und dann hast du da auf das Alpenpanorama geguckt und hast gedacht, Mensch, das ist der perfekte Tag, der perfekte Moment. Du konntest das Wetter, die Aussicht genießen, den Tag genießen. Oder vielleicht war der perfekte Tag für dich auch der, als du endlich in Rente warst. Oder. Gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wann für dich also ein perfekter Tag gewesen ist. Aber ich glaube, dass so einer der Tage, die wir uns als selber perfekt wünschen und uns als perfekt vorstellen, ist die, wenn unser Kind geboren wird und wir das Kind mit nach Hause nehmen. Ich meine, als Eltern, da ist man ja vorher schon im Nestbautriebsmodus und dann kauft man Sachen ein. Ja, neue Kleidung, man renoviert vielleicht das Kinderzimmer, man streicht es, man baut da irgendwie einen Wickeltisch auf, einen Schrank, ein Bettchen. Man kauft irgendwie fürs Auto noch einen Kindersitz und. Und man macht ganz viel, dass das ja ein perfekter Moment ist, wenn das Kind nach Hause kommt. Vielleicht hast du es schon mal erlebt. Ja, was habe ich nicht alles für unsere Kinder gebetet, dass sie einen guten Start ins Leben haben, weil uns das wichtig war. Aber wo wir beim Thema sind, ist euch eigentlich mal aufgefallen, wie Gott seinen Sohn auf die Erde hat kommen lassen? Unter welchen Umständen das passiert ist? Ob das wirklich so perfekt war, wie man sich das so vorstellt oder wie man das haben möchte als Vater oder als Mutter? Ich meine, die Mutter Maria, die musste auf einem Esel zur Entbindung anreisen. Ja, also eine Frau hätte mir was gehustet, wenn ich sie auf dem Esel zum Krankenhaus gebracht hätte. Ja, keine idealen Umstände. Ja. Die Geburt von Jesus war dann nicht in einer hochmodernen, sauberen römischen Villa, sondern die Geburt von Jesus war dann in einem Stall. In einem stinkenden Stall. Wir lesen in Lukas 2, Vers 6 bis 7 über diese Geburt. Und als sie, also Maria und Josef, da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Das erste Bettchen, Futterkrippe. Ja, und das als Sohn von einem Bauhandwerker, von einem Schreiner. Ja, das ist schon ein bisschen arm, oder? Und auch nicht besonders steril. Jesus wurde zudem hineingeboren in die Familie, in der der Vater Bauhandwerker war und die Frau einfach auch noch fast ein Teenager, ganz jung, aus einer ganz unspektakulären Familie, kein Reichtum da, kein Adel. Ein hartes Leben stand ihm bevor. Als Bauhandwerker hatte man das Leben manchmal im Existenzminimum. Will das ein Vater für seinen Sohn? Vor allem, wenn der Vater allmächtig ist. Wieso hat Gott das so gemacht? Warum hat er gerade, wenn man die Wahl hat, zwischen allen Familien auf der ganzen Welt, warum wählt man Maria und Josef? Was war da los, Gott? Und dann die ersten Besucher, Hirten, ja, gesellschaftlich ganz unten angesiedelt. Niemand mochte die, stinken ein bisschen nach Schaf. Und dann der Adel, der dann kam, ein paar Monate, viele Monate später, die Weißen aus dem Morgenland, das war dann kein angesehener Adel aus der damals römisch-jüdischen Umwelt. Ja, die kannte ja fast niemand. Es waren mehr so C-Promis oder D-Promis. Wieso denn? Wieso denn die? Alles überraschend unperfekt, oder? Unerwartet, unperfekt. Zumindest aus unserer heutigen Sicht. Paulus, der greift das aus in seinem Philipperbrief in Kapitel 2. Da schreibt er Folgendes. Er, also Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Wenn dir diese Tatsache, dass Jesus Mensch wurde, schon jahrelang bekannt ist, und wenn dir auch bekannt ist, dass er Sohn war von einem Bauhandwerker und von Maria und im Stall geboren war, dann ist das für dich nichts mehr so Spektakuläres, aber trotzdem ist es eine seltsame Taktik, oder, von Gott, so in die Welt der Menschen zu kommen. Das klingt für unsere Ohren unperfekt, oder? Und gleichzeitig kann Gott nur perfekt handeln. Das wissen wir ja auch. Das ist die Definition von Gott. Gott könnte nicht Gott sein, wenn er nicht perfekt wäre. Ein ewiges Wesen, das unperfekt wäre, würde an dieser Unperfektheit zugrunde gehen und nicht mehr ewig sein. Gott ist ein perfektes Wesen. Es ist notwendig. Das muss so sein. Also muss es auch perfekt sein, wie er da diesen Jesus auf die Welt kommen ließ. Und wenn das perfekt ist, was bedeutet es dann für uns Menschen? Was bedeutet das dann für die Definition von Perfektion für dein und mein Leben? Ja, je länger man so darüber nachdenkt, desto mehr Fragen tauchen auf. Warum wäre es denn nicht perfekt gewesen, wenn Jesus in einem Adelshaus geboren wurde? Schön, erfolgreich, einflussreich, sodass jeder ihn kannte. Dass jeder zu ihm aufschaut, jeder ihn bewundert. Wieso war er nicht jemand, der in allen Lebenszielen, die man in der damals jüdisch-römischen Kultur hatte, einfach besser ist, sodass man dachte, Mensch, ich will so werden wie der. Weil das ist ja erfolgreich. Der muss recht haben. Der ist erfolgreich. Ein Gewinnertyp eben. Wieso wurde er nicht so? Wieso wurde er nicht in ein Pharisäerhaus geboren? Das wäre ja auch noch vorstellbar. Wenn schon nicht gesellschaftlich angesehen, dann wenigstens religiös. Ja, und die Pharisäer, die waren die religiös angesehensten Leute. Das waren die, die am besten die damalige Heilige Schrift befolgt hatten. Die Vorbilder für alle, die alle Gebote gehalten haben, die sich sogar noch zusätzlich Dinge auferlegt hatten, damit sie besonders fromm waren. Und Jesus hätte da aufwachsen können. Und dann hätte er sich noch mehr Gebote auferlegen können, die er alle hätte einhalten können. Er hätte zeigen können, wie perfekt er ist im Gehorsam gegenüber den göttlichen Geboten und wie selbstdiszipliniert er ist und wie fromm er ist. Jesus ist doch Gottes Sohn. Er hätte da schon Maßstäbe setzen können. Macht er aber nicht. Macht er einfach nicht. Er stellt alle Werte auf den Kopf. Alle Werte auf den Kopf. Er kam nicht als Siegertyp. Er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener, haben wir gelesen. Ich frage dich das jetzt mal ganz persönlich. Wie bewertest du das? Wie bewertest du das, wenn du es überträgst auf dein Leben und auf das Leben von anderen? Mir ist so eine Begegnung noch echt präsent hier, die vor, ich glaube, 2-3 Jahren hier stattgefunden hat. Da ging eine Person, junge Frau, auf Missionseinsatz ein Jahr lang. Und dann haben wir sie hier verabschiedet. Und dann erzählte mir die Mutter eine Woche später oder 2 Wochen später, dass sie was irritiert hat. Dass nämlich viele Leute dann auf sie zugekommen sind und gesagt haben, hey Mensch, oh, das tut mir aber leid, jetzt ist deine Tochter ist ja so weit weg, das ist bestimmt schwer für dich und du siehst jetzt ein Jahr nicht mehr und Sie hat gesagt, sie hat fast nur so Mitleid bekommen dafür. Und hat sich gedacht, das ist doch komisch. Das ist doch komisch. Jetzt macht die Person, diese Tochter, etwas, das sie ihr ein Jahr lang Gott zur Verfügung stellt. Etwas, das eigentlich das Beste ist, was man mit seinem Leben machen kann, oder? Und dann kommt nur so Mitleid statt Gratulation. Statt, Mensch, das ist doch gut, du freust dich bestimmt, dass deine Tochter ihr Leben in den Dienst von anderen stellt in diesem Jahr. In den Dienst Gottes. Wir merken, dass unsere Werte oft so nicht so sind, wie wir es manchmal denken. Manchmal so unreflektiert sind. Da kommen wahre Werte raus. Was wünschst du denn für dein Kind? Was wäre denn, wenn dein Kind mal sagen würde, hey, ich will Pastor werden? Oder ich will Missionar werden? Was wäre denn dann? Oder ich will mein Leben in den Dienst von anderen stellen. Klingt es für dich wie der perfekte Wunsch für deinen Sohn oder deine Tochter? Würdest du sagen, sie haben das Potenzial für ein perfektes Leben? Oder nicht? Und was wünschst du für dich selbst? Wann würdest du selber sagen, dass du ein perfektes Leben hattest? Und würde das so klingen, wie Gott das anscheinend für seinen Sohn Jesus geplant hat? Und wie Jesus selber das gesehen hat? Dass er gesagt hat, ich entäußere mich selbst. Ja, so sagt es die Luther-Übersetzung, den Vers, den wir gerade gelesen haben. Dass er, ich entäußere mich selbst. Ich bin nicht mehr mich selbst, sondern ich komme auf eine niedere Stufe und werde ein Diener und diene anderen Menschen. Wie wäre das für dich? Wie klingt das für dich? Fähig zu sein, selbstbewusst und stark, also nicht, weil man blöd ist und es nicht anders kann, sondern selbstbewusst und stark auf eigene Rechte zu verzichten, wenn es anderen Menschen hilft. Ist das für dich ein gutes Ideal? Oder wäre das dann doch nicht so das perfekte Leben für dich? Vielleicht merken wir, und ich fasse mich da auch bewusst selber an der Nase, vielleicht merken wir, dass wie unsere Definition von Perfektion von der abweicht, die Gott hier an Weihnachten in Jesus zeigt. Die er für Jesus hatte, seinen eigenen Sohn, und die er vielleicht auch für dich und mich hat. Was wäre denn, wenn das perfekte Ziel unseres Lebens gar nicht Selbstverwirklichung wäre, sondern Dienst an dem anderen? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Ist ein völlig verrückter Gedanke in unserer Gesellschaft. Ein völlig verrückter Gedanke, ich weiß das. Aber irgendwie scheint es so zu sein. Und wer jetzt glaubt, das war nur auf Jesus bezogen, ja, den muss ich leider enttäuschen. Jesus selber hat es ganz anders gepredigt. Zum Beispiel sagte er seinen Jüngern, dient einander, wie ich euch gedient habe. Oder liebt einander. Einer achtet den anderen höher als sich selbst sogar. Seid gnädig und barmherzig. Vergebt einander. Vergebt einander, immer wieder. Und den Geist, den Jesus sendet, von dem er sagt, ich sende ihn euch, dass er euch beisteht, dass er euch hilft, ein gutes Leben zu leben. Was ist das für einer? Bedeutet das, dass wir unsere Träume erfüllt sehen, dass wir uns selbst verwirklichen können? Ist es ein Wohlstandsgeist? Nee, ist es gar nicht. Ne? Seine Früchte in Galater 5 sind Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Alles Früchte, die mit dem Zusammenleben mit anderen Menschen zu tun haben. Ja, selbst die Selbstbeherrschung hat ja mit dem anderen zu tun. Weil wenn ich mich selbst beherrschen kann dem anderen gegenüber, dann tue ich ihm gut. Philipper 2, Vers 7, ich lese es nochmal. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte, stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Das Diener ist für uns so negativ belegt. In verschiedenen emanzipatorischen Bewegungen, die wir in den letzten Jahrzehnten gehabt haben, da wurde das Dienersein so negativ belegt. Und ich habe überhaupt gar nichts gegen Emanzipation und so, überhaupt gar nicht. Ja, ist wichtig, ist gut, sind gute Prozesse. Absolut, total wichtig. Aber ich habe was dagegen, dass dieses Dienersein so abgewertet wurde. Einem anderen Menschen zu dienen, ist was viel Großartigeres, als sich selbst zu dienen. Das ist das, was die Bibel von vorne bis hinten uns mitteilt. Und jetzt frage ich dich mal ehrlich, steht das in den Top 5 deiner Wünsche für dein perfektes Leben, dass du anderen Menschen dienst und dich unter andere Menschen stellst? Also wir merken, ne, diese Definition von perfekt, dem perfekten Leben, die ist, glaube ich, bei uns manchmal anders, als Gott sich das gedacht hat. Die Definition vom perfekten Leben in einer gefallenen Welt, ja, wo Menschen sich gegenseitig nicht immer gut tun, wo wir das erleben, was wir hier erleben, Hass und Mobbing und Ellenbogengesellschaft und Ignoranz und Verletzung und Egoismus. Die Definition vom perfekten Leben in dieser dunklen Welt, die ist bei Gott anders. Sie hat was mit Dienen zu tun, etwas mit Mitleiden zu tun. Auf eigene Rechte verzichten, sich zu entäußern, um Menschen zu dienen und ihnen zu zeigen, wer Gott ist. Das scheint ein gutes, ein erstrebenswertes, ein perfektes Menschsein zu sein. Warum? Warum hat Jesus das präferiert? Es war nicht das, weil es einfach nicht das allererste Ziel war von Jesus, die Messlatte des moralischen Lebens wieder hochzuhalten und dem Menschen eine bestimmte Leistung abzuverlangen. Und zu sagen, das ist die Messlatte, der musst du gerecht werden, weil das ist das perfekte Leben. Und wenn du das nicht schaffst, hast du verloren. So hat Jesus es nicht gemacht. Und er wollte auch nicht in erster Linie bestaunt werden. Es ging ihm um Beziehung. Es ging ihm um Liebe. Und das ist wiederum eine gute Nachricht, oder? Dass Jesus um echte Beziehung und echte Liebe statt um Bewunderung geht. Es geht ihm um echte Liebe und eine echte Beziehung statt um Werke, Gesetze einhalten, Regeln einhalten, Bewunderung. Und wie erreicht man das? Ich stelle mal eine Gegenfrage. Wie gehst du auf ein erstes Date? Vielleicht zwar schon lang zurück. Wie würdest du zum ersten Date gehen? Ja. Mit einer Bewerbungsmappe vielleicht? Und einem Businessanzug? So dass du dem Date erstmal zeigen kannst, was du alles kannst und was du alles positiv vorzuweisen hast und wer du bist. Und dann redest du die ganze Zeit über dich und dein Date langweilt sich und merkt irgendwann, dem geht es ja nur um sich und um Werke und um Gerechtigkeit und um Selbstgerechtigkeit und um seine Ziele. Ihm geht es ja gar nicht um mich. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren, so ein Date. Wenn du an echter Beziehung interessiert bist, willst du, dass die Person dich kennenlernt und du willst der Person auf Augenhöhe begegnen. Und du willst nicht immer besser sein als die andere Person, sondern du willst dich der Person gleichstellen und auf Augenhöhe begegnen, sie wertschätzen. Und über die weiteren Treffen mit der Person hinweg, da möchtest du ein möglichst authentisches Bild abgeben, wenn die Beziehung zukunftsträchtig sein soll. Du willst, dass die Person dich versteht und du willst die andere Person verstehen, in der Tiefe seiner Wünsche hineinblicken. Und so macht Jesus es auch. Er liebt uns Menschen. Es liegt ihm gar nicht daran, uns unter die Nase zu reiben, wie viel besser er ist und wie das perfekte Leben aussieht, sondern es liegt ihm daran, uns nahe zu kommen in unsere Unperfektheit. Und so wird er Mensch, so wird er unperfekt, so wird er unser Diener, obwohl er eigentlich viel besser war, ist noch immer, als wir es sind. Und er kommt uns nahe in unserer, er fühlt plötzlich Krankheit, er fühlt den Schmerz, er fühlt den Schmerz, wie es ist, auch Menschen zu verlieren, weil er selber Menschen verloren hat in dieser Zeit. Er erlebt die zerstörerische Kraft von Sünde, weil er ständig mit Sündern unterwegs war. Er teilt Hoffnung aus, die echt ist. Und er kennt dabei die Hoffnungslosigkeit im Garten Gethsemane, dieses ganz dunkle Erlebnis, das er da hat. Er kennt Einsamkeit und das Gefühl, sogar von Gott verlassen zu sein. Und er verzichtet in diesem Leben auf die Top-Werte, die man so hat als Mensch, ne? Die damals für ein perfektes Leben standen, wie Reichtum, wie religiöse Rechtgläubigkeit oder politische Unabhängigkeit, die damals auch hoch im Kurs war, als Israel von den Römern besetzt war. Er verzichtete darauf, das zu erleben, um uns Menschen zu dienen. Und er geht sogar so weit, dass er am Kreuz stirbt für deine und meine Schuld. Dass er wirklich alles gibt, was er hat, damit du und ich Frieden haben können mit ihm. Er gibt sich völlig, völlig auf für uns. Und dann überwindet er den Tod, damit wir ewiges Leben haben können. Um uns auch mal zu zeigen, Mensch, Leute, ihr seid nicht nur arme Menschen, die 70, 80, 90 Jahre leben und dann in Krankheit, arm, allein, verlassen, vielleicht sterben. Und dann müsst ihr alles reinpacken, was geht in dieses Leben, sondern ihr seid ewige Wesen. Erinnert euch daran, dass ihr ewige Wesen seid. Im Leben geht es um ganz andere Dinge, als hier ein paar Glücksmomente zu haben und sich das Leben zu machen, das man sich so wünscht, das so bequem ist und einfach ist. Er sagt, es geht nach dem Tod weiter und er steht auf an Ostern. Und er sagt, das ist auch eure Zukunft, wenn ihr an mich glaubt und mir nachfolgt. Wenn ihr eure Schuld vergeben lasst von mir, dieses ewige Leben, denkt doch mal daran. Und dann ist dieses Leben hier überhaupt nicht der Sinn und der Zweck dieses Lebens, irgendwie möglichst gute Momente zu haben, die man in der Ewigkeit sowieso viel mehr haben wird als hier. Over the top, ja, in absoluter Perfektion. Es geht da gar nicht darum. Er lebt uns das vor. Und er schenkt uns die Möglichkeit, dass wir unsere Unperfektheit durch das Kreuz, durch die Vergebung der Schuld, dass wir dadurch perfekt werden vor Gott, in unserer Stellung vor Gott. Und dass wir dadurch das ewige Leben, Anteil am ewigen Leben haben. Durch diese Gnade und dieses Gnadengeschenk, das macht er dadurch möglich. Er hat alles dafür getan, dass wir das ewige Leben mit ihm verbringen können. Wir sind geliebt und wir sind angenommen bei Jesus. Was für eine Botschaft der Hoffnung. Wir finden das Perfekte nicht in uns, sondern in Jesus. Und wir müssen das perfekte Leben nicht in Glücksmomenten auf dieser Welt suchen, sondern wir können die völlige Perfektion in Jesus finden, in der Ewigkeit. Gott identifiziert sich mit dem Unperfekten, um zu zeigen, dass es wahre, ewige Hoffnung für uns und unser Umfeld gibt. Und es entspannt doch, oder? Diese Wertschätzung entspannt doch. Da wird uns Perfektion geschenkt, dort, wo wir sie sowieso nicht erreichen können. Diese Perfektion im Blick auf unsere Stellung vor Gott. Aber was jetzt? Was jetzt? Was ist, wenn wir dieses Geschenk annehmen? Ja, wenn wir sagen, okay, das mache ich, ey. Jesus, ich glaube, dass du das getan hast für mich und ich nehme das an für mich, dass du meine Unperfektheit perfekt machen kannst. Was jetzt? Paulus schreibt weiter in Philipper 2, Vers 12. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Das folgt daraus. Ne? Wir sind perfekt, wir haben die perfekte Liebe in Jesus, die wir nach und nach kennenlernen dürfen. Und das folgt daraus, dass wir die Rettung, die wir schon erfahren haben, dass wir uns davon erfüllen lassen, dass sich das auswirkt in unserem Leben. Ich habe da mal so ein Bild mitgebracht, das kommt aus der deutschen Grammatik, das Bild, weil ich einfach mal in der Predigtvorbereitung irgendwann mal perfekt eingegeben habe bei Google, um zu gucken, was da für Definitionen gibt. Und dann kam da als erstes gleich der grammatikalische Perfekt. Und da habe ich gedacht, das ist ein cooles Bild, das an die Stelle passt. Weil mit diesem Perfekt, da beschreibst du Ereignisse aus der Vergangenheit, die zwar abgeschlossen sind, aber noch in die Gegenwart Auswirkungen haben. Ja, deswegen sagen manche auch vollendete Gegenwart zu dem Perfekt. Das Perfekt nutzt du eher beim Sprechen. Zum Beispiel, wenn du über alltägliche Dinge redest oder ein Ereignis aus der Vergangenheit erzählst. Zum Beispiel, wenn du gefragt wirst, möchtest du noch ein Stück Kuchen haben? Und dann sagst du, nein, vielen Dank, ich habe vorhin schon gegessen. ich habe vorhin schon gegessen. Ja, du hast gegessen und das hat die Auswirkung, dass du jetzt satt bist und dass du nicht noch ein Stück Kuchen willst. Also hat das Auswirkungen auf deine Gegenwart. Und die richtige deutsche Grammatik ist dann, wenn man das perfekt benutzt, man kann natürlich auch sagen, ich aß schon ein Stück Kuchen, aber das wäre grammatikalisch wohl nicht ganz korrekt, habe ich auch wieder was gelernt. Ne? Aber wir verstehen das trotzdem, wir Deutsche. Trotzdem, so ist es auch bei Jesus. Ja? Jesus wurde Mensch, er hat uns erneuert. Wir sind seine Kinder geworden. Dieses Geschenk der Erlösung haben wir angenommen, wenn wir an ihn glauben. Ja, wir müssen es schon auch machen. Aber dann irgendwann war der Punkt für viele von uns, dass sie sagen, wir wollen Jesus nachfolgen. So, aber jetzt hat das Auswirkungen. Das wirkt nach in das Jetzt. Und manche Dinge kann ich jetzt nicht mehr tun. Dazu muss ich Nein sagen zu manchen Zielen, zu manchen Vorstellungen vom perfekten Leben. Weil Jesus mich satt gemacht hat. Ja, wie bei dem Beispiel mit dem Kuchen. Er hat mich satt gemacht und ich muss manche Sachen nicht mehr tun. Oder manche Dinge will ich tun, weil ich erlebt habe, dass Jesus mich satt gemacht hat. Ich will Diener sein vielleicht plötzlich. Wenn man Diener sein muss, ist es unglaublich blöd. Dann hat man keine Freude dran. Ja, wenn ein Mann seiner Frau sagt, diene mir, dann ist das total kacke. Wenn eine Frau zu dem Mann sagt, diene mir, ist das auch total kacke. Wenn die Frau und der Mann das aber freiwillig tun, weil sie erfüllt sind von Liebe, dann ist das eine gute Voraussetzung für eine gute Ehe. Vor allem, wenn das beide machen und es nicht nur einseitig ist. Ja, da gibt es diesen Unterschied und diese Auswirkung, dass ich Gottes Geschenk erlebt habe, seine Erlösung erlebt habe, das hat Auswirkungen in meine Gegenwart. Und plötzlich möchte ich vielleicht gar nicht mehr nur meine Ego-Ziele in meinem Leben verwirklichen. Plötzlich ist mir das gar nicht mehr so wichtig. Plötzlich ändern sich meine Werte, meine Ziele. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Genau, dass das Auswirkungen hat. Also das Erleben der Perfektion, das macht in mir, das stößt in mir einen Prozess an, selber immer mehr in das hinein verändert zu werden, was Jesus mir vorlebt. Und manchmal fällt uns das schwer zu glauben, dass Jesus uns dazu gebrauchen möchte, dass Jesus sagen möchte, hey, du kannst einen Unterschied machen in dieser Welt. Vielleicht glaubst du das auch gar nicht mehr, vielleicht hast du schon ein paar Mal gehört, weil du dich vielleicht zu sehr mit dir selbst beschäftigst und dann guckst du auf dich und du findest dich vielleicht zu arm, zu hässlich, zu unmotiviert, zu unbegabt, zu sündig, zu schwach. Aber das ist eben gar nicht der Punkt, weil Jesus kam nicht auf die Welt, damit er, das habe ich vorher schon gesagt, damit er dir ein Vorbild gibt, wie perfekt du leben könntest, sondern er kam auf der Welt, um dich zu erlösen. Um dich jetzt schon so zu lieben, als wärst du schon so, wie er es will. Und du machst dir nicht dein perfektes Leben nach der Perspektive Gottes selbst, sondern du bekommst es geschenkt. Und deshalb kommt es nicht auf deine Fähigkeiten an, dich zu verändern, einen Unterschied in der Welt zu machen, Licht zu sein in dieser Welt, anderen Menschen zu dienen, sondern es kommt auf deinen Blick auf Gott an. Am Festhalten an seiner Stärke, an der Stärke Jesu, die in deiner Schwachheit zum Ausdruck kommt. Weil Jesus gerade auf krummen Linien gerade schreiben kann. Also mach ich dir Mut, dich darauf einzulassen, auf Jesus zu blicken, dich auf ihn auszurichten, auf das, wie er auf die Welt gekommen ist. Ich fasse die Predigt nochmal kurz zusammen. Also, am Anfang, da ging es um die Definition von Perfektion. Ja, dass sie unsere nicht immer übereinstimmt mit der, die Gott für unser Leben hat. Und deswegen fragte ich, hey, lebst du in dieser Ewigkeitsorientierung? Ist das für dich das perfekte Leben? Oder hängst du immer noch Dinge nach, die sowieso vergehen? Gilt es vielleicht, Prios zu ändern, Prioritäten zu ändern? Und der zweite Punkt war diese Nähe Jesu, ja, dass Jesus sich auf dich einlässt, auf uns einlässt, um uns zu erlösen, dass er am Kreuz stirbt, damit wir in der Stellung vor ihm perfekt sind. Und dann ging es in einem dritten Punkt um die Auswirkungen dessen. Ja, steigst du in diesen Veränderungsprozess ein? Du bist ja schon ein Kind Gottes, aber lebst du auch so und richtest du dich darauf aus? Weil ich tief davon überzeugt bin, dass dein Glück sich einstellt, wenn du dich auf Gott ausrichtest, wenn du zum Diener wirst und das Wohl des anderen als erstes suchst, dass sich das viel mehr, viel glücklicher macht, als das Selbstverwirklichung jemals tun kann. Okay, das sind die Punkte aus der Predigt. Wir beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns das vorgemacht hast, dass du als der perfekte Gott, der alles hat, dass du Mensch geworden bist, dass du dich unperfekt gemacht hast, in eine unperfekte Welt gekommen bist, um als perfekter Gott in eine unperfekte Welt, um unser Diener zu sein, um das Gute für uns zu tun, um sich selbst zu opfern. Und Jesus, wir wollen davon lernen. Wir wollen das annehmen. Wir wollen sagen, ja, wir wollen uns von dir beschenken lassen, unsere Unperfektheit von dir perfekt machen. Und wir wollen von dir lernen und sagen, hey, wir wollen auch so sein, dass wir in anderen Menschen, in dem Glück der anderen Menschen unser eigenes Glück finden. Im Dienst für dich, indem dass wir Licht sind für andere, indem dass wir dir ähnlicher werden, immer mehr erkennen, was du für uns getan hast. Herr, dir zur Ehre. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.